aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über Gerechtigkeit sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Octopulli. Das ist ein faires Label für nachhaltige Bekleidung, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Wenn ich so über Gerechtigkeit nachdenke, lande ich natürlich immer so in diesem sehr artverwandten Unfair-Fair-Ding. Also es ist nicht gerecht. Wie du ja weißt, haben unsere Kinder einen gewissen Altersabstand und da gibt es natürlich immer das Thema, dass das große Kind schon ganz andere Sachen darf als das, man darf ja nicht sagen kleine, als das jüngere Kind. Genau. Wenn man klein sagt, wird man gehauen. Und das jüngere Kind immer sehr selbstverständlich natürlich darauf beharrt, dass es ja nur gerecht, fair und so weiter ist, wenn die gleichen Regeln gelten fürs große Kind. Mhm. Und ich glaube, das war für meine Frau und mich natürlich auch immer so eine Einladung, so Verhandlungen immer sehr individuell führen zu können. Also wir hatten nie so ein, jedes Kind darf das oder das zu der und der Zeit, weil es war so unterschiedlich. Auch die Kinder sind ja in so unterschiedlichen Phasen unseres Lebens mit uns groß geworden. Also unser jüngeres Kind hätte niemals, glaube ich, die Regeln akzeptiert, die wir noch seinem älteren Bruder auferlegt haben. Also, aber ich kriege das in vielen Familien mit, dass es da schon so sehr nein, du bist erst 6 und deswegen darfst du, und nee, du bist schon 8 und der Toni, der ist schon 9 und wird dann immer sehr so eine ziemliche Erlaubniskaskade so durch so eine Familie auch so durchgezogen.
Ne? Ja, das ist interessant. Das gibt es ziemlich oft, tatsächlich auch bei Geschwistern mit einem ganz engen Altersabstand, dass dann halt sozusagen trotzdem ein großer Unterschied gemacht wird, auch bei 1,5 Jahren oder so, wo dann die Eltern auch oft das Gefühl haben, das wäre doch sonst ungerecht, wenn quasi der 7-Jährige gleich viel Taschengeld bekommt wie der 8-Jährige oder wenn der 9-Jährige gleich viel Fernsehen gucken dürfte wie der 6-Jährige oder so. Und ich frage mich dann immer, ob das tatsächlich solchen, das ist aber unfair, Momenten vorbeugt, wenn man dann so praktisch altersbezogen die Regeln definiert und dann praktisch ja als jüngeres Kind immer auch schon weiß, mit dem nächsten Geburtstag kommt folgendes Upgrade oder so. Bei uns ist das auch eher so, glaube ich, wie du das bei euch schilderst, dass wir natürlich unterschiedliche Regeln und Vorgaben haben. Unsere Kinder haben ja einen riesigen Altersabstand teilweise, also da liegen ja wirklich Welten dazwischen. Aber es ist auch so, dass man nicht sagen könnte, wir haben da quasi eine Schablone und die gilt dann für jedes Kind in dem Alter. Also es ist nicht so, dass jedes Kind mit 14 oder mit 4 die exakt gleichen Regeln hatte, weil, wie du sagst, die eigene Lebenssituation verändert sich, man selber verändert sich. Man wird an manchen Stellen auch müder und hat weniger Lust zu kämpfen. Und an anderen Stellen werden einfach auch Dinge wichtiger, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also das gibt es, glaube ich, auch in die andere Richtung. Und was bei uns sich in den letzten Jahren sehr stark rauskristallisiert ist, also wir haben ja 2 Teenager und 2 Kinder im so Vorschul-, Grundschulalter und dass sich das so ein bisschen herauskristallisiert hat, dass es eher so 2 Regelsets gibt als 4 für jedes einzelne Kind, dass die Teenies so ein bisschen zusammengefasst sind und dürfen das und das und die jüngeren Kinder dürfen das und das. Und da könnte man natürlich auch sagen, das ist ein bisschen inhärent ungerecht, weil die jüngeren Kinder jeweils in diesen 2er-Konstellationen natürlich dann auch früher bestimmte Dinge dürfen als das ältere Geschwisterkind. Aber das ist so ein bisschen so ein Alltagspragmatismus an manchen Stellen dann auch zu sagen, das fassen wir jetzt zusammen. Also mich würde das zum Beispiel total stressen, wenn die beiden jüngeren Kinder, die oft zusammen Fernsehen, wenn sie was gucken dürfen, sozusagen unterschiedliche Medienzeit hätten. Also wenn man dann sagen würde, so, du bist das jüngere Kind, du musst jetzt gehen, aber dein 3 Jahre älteres Geschwisterkind darf jetzt noch eine halbe Stunde extra gucken. Das gäbe, glaube ich, hier wirklich nur Stress und Streit. Und zu sagen, ihr habt eine gemeinsame Medienzeit und die ist jetzt vorbei, funktioniert sehr viel besser. Aber natürlich gibt's dann manchmal Streit im Sinne von, aber das ist doch ungerecht, ja? Ich bin doch älter. Und manchmal tauschen sich, das finde ich ganz lustig, unsere Kinder dann so alle untereinander aus. Und dann erzählen unsere Teenager manchmal wirklich so, weißt du, als wäre das 1000 Jahre, als wir in eurem Alter waren, ja? Da gab's ja noch nix. Da gab's ja noch kein Streaming. Da durften wir eine Folge auf DVD gucken. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Und das finde ich manchmal auch ganz lustig.
Genau. Ich wollte gerade sagen, dass das Ungerechtgefühl ja nicht immer automatisch beim Jüngeren, wir dürfen hier sagen, beim kleineren Kind entstehen muss, sondern oft so, wir haben in der Verwandtschaft ein Paar mit zwei Kindern, da müssen die Kinder zur gleichen Zeit ins Bett. Mhm. Und das orientiert sich natürlich am Schlafbedürfnis des jüngeren Kindes und das größere Kind sagt, Entschuldigung, warum muss ich denn um 8 ins Bett? Das ist doch unfair. Oder genau, also bei uns ist auch schon so, dass der Große mit so einem gewissen Schalk sagt, also als ich in dem Alter war, weiß ich noch ganz genau, ja, dass ich das und das und das, das no way, gar hatte ich dies, jenes, durfte ich dieses haben, Medien, was auch immer. Ja. Also das kann echt in beide Seiten losgehen, das Thema.
Ja. Unser ältestes Kind sagte auch mal, in so einer fast schon, weißt du, mit so fast so einem veteranenhaften Modus, so dieses, wenn ihr wüsstet, was ich für euch alles erkämpft habe an Freiheit. Ich hoffe, ihr würdigt das.
Voll.
Ja.
Voll. Es war bei mir zu Hause aber auch so. Also
aber wie du sagst, wenn da dann so ein bisschen so ein Schalk dabei ist, zeigt das ja eben auch, dass da jetzt keine, weißt du, tiefen Wunden von Ungerechtigkeit irgendwie bei den Kindern oder Jugendlichen vorhanden sind. Also es gibt ja Menschen, die richtig zerrüttete Geschwisterbeziehungen haben, weil sie sich ihr Leben lang ungerecht behandelt gefühlt haben. Und zwar nicht auf so eine oberflächliche Weise, sondern auf so einer tiefgehenden Weise. Ne? Jemand wurde immer bevorzugt, jemand war immer das Lieblingskind und ich durfte nie und der durfte immer. Und das kann wirklich ja ganz, ganz schrecklich sein. Da ist dann auch kein Schalk dabei, wenn man dann später drüber spricht und sagt, ich habe meinen Bruder oder meine Schwester immer gehasst dafür, dass die das und das durfte und ich durfte das nie und das war mega ungerecht. Und mir haben teilweise erwachsene Menschen schon wirklich von krassen Ungerechtigkeiten erzählt. Also wirklich sowas wie, das eine Geschwisterkind kriegt ein Grundstück zur Hochzeit und das andere kriegt nix, weil war halt nicht das Lieblingskind, wo man so denkt, what? Also wie geht sowas denn? Also wirklich auch so eklatante Ungerechtigkeiten. Und das ist echt nochmal eine andere Kiste. Und mein Gefühl ist immer, solange Kinder grundsätzlich in so einem Setting aufwachsen, wo sie ne, bekommen, was sie brauchen, wo ihre Bedürfnisse grundsätzlich eine Rolle spielen, da sind solche kleinen Ungerechtigkeiten, die sich, glaube ich, zwangsläufig auch einschleichen über die Jahre, dass man die Kinder nicht gleich behandelt, nicht gleich behandeln kann, dass man ne, auch manchmal den Jüngeren tendenziell früher auf Dinge erlaubt als den Älteren und so weiter. Mhm. Das sind, glaube ich, Dinge, die jetzt eine Geschwisterbeziehung oder familiäre Beziehung nicht dauerhaft beschädigen oder belasten, wenn sozusagen das Gesamtsetting stimmt, ne, und sich alle grundsätzlich gesehen fühlen. Und trotzdem ist dieses Thema der Gerechtigkeit natürlich ein großes und das reicht ja auch über die Familie hinaus, ne? Also dieses, das ist aber unfair, gibt es ja auch in freundschaftlichen Beziehungen, gibt es teilweise in Vereinen im Sinne von, warum wird der eingesetzt und ich sitze auf der Bank? Warum darf die ein Solo singen und ich nicht? So, also es gibt ja immer wieder Momente, wo unsere Kinder eine Erfahrung machen, die sie als ungerecht erleben und empfinden und wo wir dann einen Umgang mitfinden müssen.
Und ist es eigentlich was Kinder sozusagen automatisch entwickeln? Also so ein Gerechtigkeitsempfinden? Wo kommt das her? Kommt es von alleine? Ist das was wir ihnen hervorleben? Tun wir es ihnen ja eigentlich nicht, ne?
Also es ist tatsächlich so, dass man aus der kultursensiblen Forschung zur kindlichen Entwicklung weiß, dass es da durchaus eben auch kulturelle Einflüsse gibt, wie stark das Gerechtigkeitsempfinden von Kindern ist und wie sich das auch ausprägt, also was Kinder als gerecht und ungerecht empfinden. Ganz grob unterscheidet man ja zwischen independenten und interdependenten Gesellschaften, was so ein bisschen kompliziert klingt. Ich erkläre es dir kurz.
Bitte.
Wir in Deutschland und in weiten Teilen der westlichen Welt leben in sogenannten independenten Gesellschaften. Das heißt, das Individuum wird als Individuum sehr hoch geschätzt und wir verstehen uns als Individuen, wir Menschen, und wir verstehen auch unsere Kinder als Individuen. Und wir leben unseren Kindern vor, dass jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit hat, die sich entfalten will und dass es da sozusagen einen Austausch braucht darüber, wer was braucht, aber dass wir nicht alle eins sind, sondern dass jeder etwas Einzelnes ist. Und es gibt aber auch Kulturen, die interdependent sind, wo sozusagen das Selbstverständnis ist, wir Menschen sind alle nur ein Teil etwas Größeren. Das Individuum, der einzelne Mensch, die einzelne Person spielt eigentlich keine Rolle. die einzelne Person hat in dem Sinne auch keine Bedürfnisse, sondern das Bedürfnis des Individuums ist es, dass es der Gruppe gut geht. Und wenn es der Gruppe gut geht, geht es auch jedem Menschen gut. Aber was du als einzelner Mensch jetzt genau brauchst, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es uns gemeinsam gut geht. Und das ist ein völlig anderes Weltbild, Menschenbild. Und das macht extrem viel mit Menschen, ob das ihr Selbstverständnis ist oder nicht. Und Kinder, die in solchen interdependenten Kulturen aufwachsen, die zeigen völlig andere Verhaltensweisen, schon als Kleinstkinder. Die haben oft gar kein Problem mit dem Thema Teilen, weil sie gar kein Verständnis haben von individuellem Besitz. Die haben oft viel weniger Themen mit Eifersucht, also auch sowas wie ihre Eltern zu teilen mit anderen Kindern, weil es von Anfang an normal ist für sie, dass sozusagen die Ressource Fürsorge in der Gesellschaft allen gehört. Die haben tatsächlich aber auch eine weniger enge Bindung oft an einen Elternteil oder an die eigenen Eltern, weil sie eine Bindung haben an ihre Gruppe, an ihre Kultur und weil da sozusagen viel stärker dieses Selbstverständnis ist. Es ist gar nicht so wichtig, wer sich kümmert, wir kümmern uns alle umeinander. Und ganz viele Themen, die in westlichen Gesellschaften als quasi gesetzt gelten in der kindlichen Entwicklung, im Sinne von in dem Alter fällt es Kindern schwer zu teilen und in dem Alter fangen Kinder an zu fremdeln und in dem Alter sind Kinder eifersüchtig und so, lässt sich oft in so interdependenten Kulturen nicht im gleichen Maße abbilden. Die Kinder kommen auch in eine Art Autonomiephase, im Sinne von sie lösen sich, aber das spielt sich ganz anders ab, weil eben es da weniger um das Finden des eigenen Ichs geht, das in diesen Kulturen gar nicht so eine große Rolle spielt, als um das Finden der eigenen Rolle in der Gruppe, in der man aufwächst. Und ohne da jetzt tiefer reingehen zu wollen, finde ich das deswegen so interessant, weil wir ja oft mit so einem eurozentrischen Blick auf Entwicklung gucken und sagen, das ist kindliche Entwicklung, so läuft die ab, das ist normal. Und gerade solche Untersuchungen zeigen eben ganz stark, wie Kultur und Gesellschaft doch auch entwicklungspsychologische Entwicklungen beeinflussen und prägen, auch wenn wir das gar nicht bewusst tun. Allein die Tatsache, dass wir unsere Kinder sehr stark in ihrem Ich bestärken, dass wir ihnen vermitteln durch unsere alltäglichen Handlungen, es kommt auf dich an, was willst du, die rote Tasse oder die blaue Tasse, so stärken wir in ihnen ein Ich-Gefühl, das einerseits in unserer Gesellschaft ganz wichtig ist, hat auch viel mit Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun, aber auch eben solche Themen wie Eifersucht, Dinge nicht teilen wollen, Dinge als ungerecht empfinden, überhaupt erst aufs Tapet bringt.
Total spannend, weil da ja auch diese ganzen Fragen von Individualität und eigenen Bedürfnissen und wann wird sozusagen übertrieben narzisstisch und jeder kümmert sich nur noch um sich selbst drin stecken. Mir fallen so viele Themen ein, aber da gehen wir jetzt nicht lang, sondern das sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe, Gerechtigkeit jetzt für uns hier gesprochen auch viel darum geht, was fühlt sich für mich gut und richtig an.
Ja, und das hat auch immer was mit gesellschaftlichen Prägungen und Normen zu tun. Genau. Also unser Gerechtigkeitsempfinden eben entwickelt sich nicht im luftleeren Raum und man kann tatsächlich auch innerhalb von independenten Kulturen da Unterschiede entdecken, was das Gerechtigkeitsempfinden angeht. Also Kinder, die in den USA sozialisiert werden, erfahren einen anderen Gerechtigkeitsbegriff als Kinder, die in Dänemark, Deutschland, Frankreich oder Italien sozialisiert werden. Und man merkt das manchmal wirklich an so Kleinigkeiten erst, wenn man mal mit Kindern im Ausland ist, dass da eben auch in Nuancen die Unterschiede wirklich dann deutlich werden. Wer kriegt eher gesagt als kleines Kind, steh für dich ein, du musst auch nicht mit jedem teilen. Wer kriegt vorgelebt, du musst auf jeden Fall teilen. Wer kriegt was in Sachen Gerechtigkeit vorgelebt? Und zum Beispiel in den USA, das ist ja eine Gesellschaft, wo auch die Arbeitswelt sehr, sehr stark darauf getrimmt ist, zu sagen, wer keine Leistung erbringt, muss auch keinen Lohn bekommen. Also so sehr dieses Quid pro Quo Denken ist da sehr, sehr verbreitet, während wir in Deutschland sehr viel stärker geprägt sind von dieser Idee von sozialer Marktwirtschaft und es muss auch sowas wie Rücksicht auf Schwächere geben. Und das spiegelt sich tatsächlich auch in manchen Erziehungsthemen und Diskussionen dann wieder. Es gibt in den USA im Moment eine große Diskussion um die sogenannte FOFO-Erziehung, die bedeutet Fuck Around and Find Out. Und da geht es im Prinzip darum zu sagen, wir müssen in der Erziehung wieder dahin kehren, dass wir sagen, lass die Kinder machen und dann müssen sie halt mit den Konsequenzen leben. Und lasst uns die nicht so beschützen, lasst uns die nicht so betüdeln. Die müssen einfach lernen, mit den harten Realitäten da draußen umzugehen. Und das wird dann ernsthaft diskutiert, ob das nicht eine gute Idee ist, einfach Kinder wegen auch sehenden Augen in ihr Unglück rennen zu lassen, damit sie ordentlich auf die Schnauze fallen. So. Und da würde man in Deutschland viel stärker sagen, und das hat auch eine kulturelle Prägung, man hat auch einen Schutzauftrag, man hat auch einen Auftrag, Kinder zu bewahren. Man muss nicht ein Kind jedes Unheil selbst erleben lassen. Und das sind so Nuancen, die alle in dieses Thema mit reinspielen.
Geil. Weil genau der letzte Aspekt, den kann man ja schon auch beobachten, aber das ist jetzt nicht Gerechtigkeit, ne? Also Eltern, die sagen, nee, das muss schon auch mal verstehen, dass wenn man auf einen Baum klettert, dass man dann da auch runterfällt oder
ja,
so.
Ja, ja.
Aber das...
Nein, aber das hat eben, was ich sagen wollte, ist, wenn das Menschen so erleben und auch in ihrer Erziehung so zeigen, dann hat das nie nur was mit Erziehung zu tun, sondern immer auch was mit Menschenbild und Prägungen und was ist mein Blick auf die Gesellschaft. Und tendenziell sind Menschen, die in so einer Härte sind ihren Kindern gegenüber, im Sinne von renn ruhig in dein Verderben, Menschen, die auch das Gefühl haben, das bereitet ein Kind quasi auf die Gesellschaft vor. Die Gesellschaft da draußen ist auch hart und ungerecht und gemein. Und je früher man sich an sowas gewöhnt, desto besser.
Das schließt natürlich sehr an eine Frage an, die ich dir heute unbedingt stellen wollte, deswegen stelle ich sie dir jetzt. Das, was du gerade sagtest, fühle und teile ich null. Und dennoch finde ich es natürlich ein Widerspruch, in dass ich in meiner Vaterrolle versuche, unter anderem auch, Kindern das Konzept von Gerechtigkeit beizubringen und gleichzeitig vermutlich weder unser Familiensystem hier frei von Ungerechtigkeiten ist, noch die Welt, in die sie eines Tages treten werden, eine gerechte ist. Und ich finde, das ist das, was sich immer durch Elternschaft ja immer wieder auch bei anderen Themen so durchzieht. Dieses Vorbereiten auf das mittlere, schlimmste, was auch immer da draußen auf dich passieren kann. Oder von hehren Werten getragen. Und dann geht irgendwann die Tür auf und man sagt so, welcome und that's the reality. Also ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausgedrückt habe, aber ich finde, das ist so ein, für mich schon ein Spannungsfeld meiner, meiner Vaterrolle.
Ja, nee, das ist auch ein Spannungsfeld, genau. Wir leben unseren Kindern bestimmte Werte vor, die uns wichtig sind und gerade kleine Kinder nehmen ja oft unser Wort und unser Vorleben für bare Münze und übertragen das dann auch auf die ganze Welt, ne? Und wenn wir dann sagen, wir achten zu Hause darauf, dass es gerecht zugeht und wenn wir Kekse verteilen, dann kriegt jeder gleich viel Keks oder was, dann kann das ein Riesenschock sein, wenn diese Kinder auf einmal merken, nicht die ganze Welt funktioniert nach diesen Gesetzmäßigkeiten und diese große Empörung, die teilweise kleine Kinder auch so erleben, wenn ihnen was Ungerechtes passiert, ne? Also ein Kind hat mir die Schaufel weggenommen und ich habe gesagt, ich will das nicht und es hat es einfach trotzdem gemacht. So, die zeigt ja auch, dass das für Kinder ein durchaus schmerzhafter Entwicklungsschritt ist, im Kleinen zu merken, die Welt ist nicht immer gerecht. Und das als Eltern zu begleiten, einerseits zu sagen, wir halten diesen Wert hoch und andererseits aber auch unsere Kinder darauf vorzubereiten, dass die Welt nicht immer gerecht funktioniert und auch dafür müssen sie ein Handwerkszeug bekommen, damit zurechtzukommen. Das ist sehr herausfordernd und es wird natürlich immer herausfordernder, je mehr Kinder auch von den ganz großen Ungerechtigkeiten der Welt mitbekommen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mitgehört, sozusagen im öffentlichen Raum, zwischen einer Mutter und ihrer Tochter und dieses Mädchen war, würde ich schätzen, vielleicht 13. Und dieses Mädchen hatte gerade irgendwas gelesen oder gesehen über die Unterdrückung von Frauen in Afghanistan und hat sehr aufgewühlt ihrer Mutter erzählt, dass sie erfahren hat, dass Frauen in Afghanistan eben immer stärker eingeschränkt werden in ihren Rechten, dass es mittlerweile ein Verbot gibt für die, sich untereinander zu unterhalten im öffentlichen Raum, dass sie nur noch mit einem Auge aus ihrem Schleier rausgucken dürfen, weil das reicht, um sich zu orientieren und das zweite Auge muss verdeckt sein. Und dieses Mädchen war unglaublich aufgewühlt und entsetzt über das, was sie da gelesen oder gehört hatte. Ich weiß nicht genau, wo sie es her hatte. Und hat wirklich den Tränen nahe ihrer Mutter gesagt, da muss ich doch was tun. Das ist doch ungerecht. Man kann doch Frauen nicht so behandeln. Was kann ich denn tun? Und mir hat die Mutter auch ein bisschen leid getan in der Situation, weil was antwortet man so einem aufgewühlten Mädchen in der Situation? Und die Mutter hat das, fand ich, dann sehr gut gelöst und hat dann zu ihr gesagt, es ist schrecklich und es ist traurig und ungerecht bis zum geht nicht mehr. Leider können wir hier aus Deutschland damit nicht so viel tun. Wir können es zur Kenntnis nehmen, wir können darüber erzählen und berichten, dass diese Menschen nicht vergessen werden. Aber wenn wir gegen Ungerechtigkeit vorgehen wollen, dann müssen wir im Hier und Jetzt bei uns schauen. Dann müssen wir schauen, wo gibt es hier Menschen, die ungerecht behandelt werden, weil hier haben wir unseren Handlungsradius. Wir können nicht einfach so einfach in die Gesetzgebung in Afghanistan hineinwirken. Und dann hat sie so ihre Tochter so ein bisschen weggeführt von diesem Thema und so ein bisschen hingeführt zu, was gibt's möglicherweise Ungerechtes in deiner Schule und wo könntest du dich vielleicht in der Schülervertretung engagieren und so. Und ich fand das pädagogisch sehr elegant gelöst und ich fand wirklich, also ich stand so ein bisschen entfernt und habe gedacht, okay, das muss ich mir merken. Und gleichzeitig fand ich es trotzdem auch ein bisschen unbefriedigend, wenn ich mich jetzt in die Rolle der 13-Jährigen rein versetze, die ein großes Unrecht entdeckt hat und dann praktisch so umgelenkt wird auf, vielleicht könntest du ja organisieren, dass bei euch an der Schule die Schuldisco gerechter wird, weil es einen Sozialpreis gibt oder was. Also das eine hat ja mit dem anderen erstmal nichts zu tun und es ändert auch nichts an der himmelschreienden Ungerecht woanders. Und ja, aber mir ist auch nicht eingefallen, wie man das hätte besser lösen können.
Ja, also kenne ich auch. Ich hätte auch, glaube ich, sehr gebannt zugehört und gesagt, okay, wie macht sie das jetzt? Ja. Und je jünger das Kind ist, da finde ich, gilt ja noch eher so dieses, was sie ja auch, glaube ich, sinngemäß gemacht hat. Kind, keine Ahnung, 6, 7, 8 kommt und sagt, du, da ist irgendwie, keine Ahnung, Naturkatastrophe, Terroranschlag in irgendwo und dann erstmal so beruhigen, ja, aber das ist weit weg und wir für uns und du bist sicher, ne? Also beim kleineren Kind würde man noch immer so diesen Sicherheitsaspekt betonen. Und je älter sie werden, desto schwieriger finde ich das, weil ich den Vorwurf, ihr Erwachsenen seid unzulängliche Penner, der schwingt da einfach mit.
Ja.
Und ich kann den auch nicht auflösen oder ich will mir auch nicht das zu leicht machen und zu sagen, ja, was soll ich jetzt da machen, sondern diese jugendliche Empörung, die man dann gerne so ein bisschen mit Schwarz-Weiß tituliert, auszuhalten als Eltern finde ich nicht leicht. Mhm. Das kenne ich hier auch, dass wenn die Wut, die Empörung, das Gefühl von Ungerechtigkeit hier oder dort auf der Welt passiert, etwas, was nach allen Maßstäben unter aller Sau ist, wie könnt ihr Großen da dann noch so hadern, zweifeln, euch wegducken, nicht hingucken und das lässt sich ja fast nicht vermitteln, warum wir Erwachsenen halt so ticken, wie wir ticken. Schwierig, echt schwierig. Ich finde, was man schon noch, je älter das Kind, was man schon noch machen kann, ist dieses, was bietet die Zivilgesellschaft da an Möglichkeiten? Weil auch die Tochter hat kleine Möglichkeiten von politisch aktiv werden, von Spenden an der NGO. Also es gibt schon so kleine Wege. Auch wenn wir natürlich mit unserem großen abstrakten Wissen schon wieder gleichzeitig ahnen, dass ob jetzt der Brief an den Bundestagsabgeordneten oder die 70 Euro an Medico International, ob die jetzt wirklich, weiß ich auch. Aber zumindest ist das, was wir anbieten können, was wir als Gesellschaft nun mal so im Angebot haben. Vielleicht hätte man das noch ergänzen können.
Ja.
Nur muss man auch gleichzeitig sagen, so plötzlich im Bus irgendwo habe ich das natürlich auch nicht auf der Pfanne. Ja? Also nochmal, also, ich sage dann oft nur, ich weiß nicht, also bei uns im Bus und in der Straßenbahn und U-Bahn gibt es jetzt ja immer da diese Werbeeinblendung, diese Bildschirme, kennst du? Also ja, so, da läuft so eine Mischung aus Werbung, Wettervorschau und Nachrichten. Und es ist natürlich ein Big Change, wenn dein Kind anfängt zu lesen, plötzlich sagt so, boah, was war da los? Mhm. Denkst du so, warum hängen diese Dinger überall? Ja. Weil man dann immer ganz schnell in 30 Sekunden irgendwie so zwischen Gaza, Doppelmord in Tuttlingen und was auch immer irgendwie schwenken muss und immer ganz schnell die Welt erklären muss. Ja, es ist schwierig.
Ja. Ja, und ne, du sagst so das Stichwort, die Welt erklären. Es gibt eben Ungerechtigkeiten in unserer Welt. Da fehlen uns Erwachsenen letztlich auch die Worte, wie man die erklären soll. Und wir sind selbst verzweifelt oder auch in so einem gewissen Verdrängungsmodus drin, um einfach funktionieren zu können. Und ich glaube, das ist oft der Unterschied eben zwischen Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, die allermeisten Erwachsenen haben irgendwann im Laufe ihres Lebens gelernt, sich von sehr viel Ungerechtigkeit und Leid emotional ein Stück weit abzuspalten, weil man sonst gar nicht existieren könnte. Und das ist psychologisch betrachtet, ne, ein gesunder Selbstschutzmechanismus, der aber natürlich auch zu weit führen kann. Also es kann eben auch tatsächlich dazu führen, dass man ignorant wird gegenüber Leid und dass man tatsächlich so ein bisschen politisch, gesellschaftlich träge wird, ne, sich nicht mehr kümmert, nicht mehr engagiert und die Möglichkeiten, die man hat, als Bürger, Bürgerinnen in der Zivilgesellschaft nicht mehr nutzt. Und Kinder und Jugendliche in ihrer sehr ursprünglichen Empörung und in ihrer Wut, die reißen uns ein Stück weit auch aus dieser Strategie raus, uns da gar nicht mehr so zu kümmern. Also es ist ja eigentlich unglaublich, dass wir eben oft in so einer U-Bahn sitzen und dann laufen da so die Nachrichten durch und wir hören hier von einem Mord und da von einer Katastrophe und da von einem Krieg und wir nehmen das zwar irgendwie wahr und im nächsten Moment können wir uns problemlos auf die Arbeit konzentrieren oder Memory spielen mit unserem Kind oder was, weil wir das gelernt haben, das nicht mehr so nah an uns rankommen zu lassen. Und das finde ich oft eine ganz, ganz schwierige Aufgabe als Mutter, einerseits zu denken, auch meine Kinder müssen das zu einem gewissen Grad lernen, sich da zu schützen, sich da auch abzuschotten ein Stück weit, weil ich nicht glaube, dass man sonst in dieser Welt auf Dauer existieren kann. Ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten 50 Jahren die Zahl an schwierigen, komplexen, auch ungerechten Nachrichten weniger werden und gleichzeitig oder weniger wird. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich auch, dass meine Kinder dieses Aufstehen gegen Ungerechtigkeit, dieses tiefe Bewusstsein dafür, hier stimmt was nicht, sich auch bewahren und daraus eben auch eine Handlungsfähigkeit ableiten. Und man kann sicherlich unserer Elterngeneration teilweise zum Vorwurf machen, dass wir teilweise zu wenig gemacht haben gegen bestimmte, weißt du, gesellschaftliche, globale Ungerechtigkeiten, dass wir vielleicht diesen Selbstschutzmechanismus zu gut beherrschen. Also nicht auf das Individuum bezogen, sondern sozusagen auf uns als Kollektiv, ja, ja, dass wir auch ein bisschen so eine träge Gesellschaft teilweise geworden sind, die auf viel Leid so ein bisschen blickt und sagt, ja, schrecklich, kann man nichts machen, so ein bisschen, ne? Was auch nicht gut ist.
Naja.
Und ich finde es schwer, gerade wenn man so sensible Pflänzchen zu Hause hat, die sozusagen am Leid der Welt immer gleich sehr nah dran sind, da dann auch, ne, sehr mitzufühlen und wo man immer Angst hat, dass deren Seelen zerbrechen, da das richtige Maß zu finden. Ich schwanke da auch sehr zwischen, mein Kind ist selbst für die Kindernachrichten zu sensibel, ich will die versuchen, von ihm fernzuhalten, solange es geht. Und ich finde es so wichtig, dass unsere Kinder mit uns Nachrichten gucken, mit uns darüber sprechen, was in der Welt passiert, dass man die Kinder nicht in so einer abgeschotteten Blase, ne, großzieht. Und ich glaube, ich bin da in meinem mütterlichen Begleiten recht inkonsequent, je nachdem, wie es mir auch selbst gerade geht. Also ob ich gerade eher in so einem Modus bin von, ich will die ganze Welt aussperren, so, ich habe gerade ein ganz starkes Bedürfnis nach Schutzraum, oder ob ich gerade eher an dem Punkt bin zu sagen, nee, das beschäftigt mich auch selbst, da möchte ich auch mit meinen Kindern drüber reden können. Und es ist auf jeden Fall immer auch eine Frage von Ressourcen. Also ich glaube, solche Themen wie globale Gerechtigkeit mit Kindern zu verhandeln, gehört zum ressourcenintensivsten, was man als Eltern so auf Dauer leisten muss, weil es einfach auch so eine ongoing conversation ist. Ne? Du sprichst nicht einmal drüber und danach hat es dein Kind verstanden, sondern das ist, du fängst ein Gespräch an und das hört niemals auf und hat unendlich viele Wolken und unendlich viele Widersprüche und Ambiguitäten, die man irgendwie aushalten muss. Und man kann immer wieder so in kleinen Momenten ein Gefühl von Einfluss oder Macht auch erleben. Ne? Man geht dann mit einem Kind auf eine Demo und hat das Gefühl, jetzt haben wir was gemacht. Und im nächsten Moment kommt wieder das Gefühl von absoluter Hilflosigkeit, weil es auch ne, gefühlt alles da nichts bringt. Also das habe ich gerade beim Thema Klimademonstrationen gemerkt. Da gab es ja durchaus vor ein paar Jahren mal so ein Gefühl gesellschaftlich von Aufschwung. Ne? Diese ganz großen Klimademos jetzt. Und man stand da so mit seinem Kind 2017 oder so und dachte so, also jetzt können sie uns nicht mehr ignorieren und jetzt kommt da was in Bewegung und jetzt kommt die Wende. Und dann steht man irgendwie so 8 Jahre später da und denkt, ja.
What?
Ja, ja. War was? Genau. Ne?
Ja, genau. Was mir auch gefallen hat an der Frau im Bus, war einfach auch dieses gemeinsame Innehalten. Vielleicht schafft man zumindest das. Also ich bin auch wahnsinnig inkonsequent und bin auch manchmal einfach ja, zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt oder zu K.O., um jetzt da in so eine, wie du sagst, in so eine ganz große Diskussion reinzugehen. Aber ich bin dann schon froh, wenn ich es schaffe, kurz zu sagen, ja, ich finde es auch scheiße. So, das ist ja. Aber das ist echt nur so ein Minimalangebot dann. Ja. Schwierig. Also es löst gerade jetzt nicht hier in diesem Podcast, aber das löst bei mir auch Fluchtinstinkte aus. Also wie komme ich jetzt aus dieser Situation wieder raus, weil ich sofort weiß, das hast du super gerade gesagt, es ist nicht einmal besprochen, denn dann ist gut, sondern dann geht es halt erst richtig los. Ja.
Also was ich als sehr bereichernd empfinde mit Kindern, die nicht mehr so ganz klein sind, ist tatsächlich auch so ein bisschen einzusteigen in Diskussionen darüber, dass es eben viele verschiedene Verständnisse von Gerechtigkeit gibt. Ne? Also Gerechtigkeit ist nicht so schwarz-weiß, wie man das oft als Kind erstmal empfindet. Also es ist ja so, dass kleine Kinder Gerechtigkeit oft erst kennenlernen als so ein Konzept von wegen, jeder kriegt das Gleiche. Also wirklich so dieses Beispiel, wir haben eine Schüssel mit Keksen oder Smarties und wir müssen die irgendwie aufteilen. Und dann ist für viele Kinder das erste Erfahren von Gerechtigkeit dieses, wir zählen das ab, ne? Jeder kriegt gleich viel, so. Und dann fühlt sich das befriedigend und gerecht an. Und daraus erwächst eben oft so erstmal so ein basales Gerechtigkeitsverständnis. Gerecht ist, wenn alle gleich viel haben oder alle das Gleiche bekommen. Und dann kommen diese Themen rein, wie du das auch beschrieben hast, manchmal mit Geschwistern oder so, ne? Manchmal kriegt man nicht das Gleiche, weil man unterschiedlich alt ist, einen unterschiedlichen Erfahrungsradius hat. Oh, Gerechtigkeit ist individuell. Und das ist schon eine sehr komplexe, ne? Weiterentwicklung dieses Gerechtigkeitsbegriffs. Gerechtigkeit und Gleichheit sind nicht dasselbe. Und dann mit noch ein bisschen älteren Kindern, so ab Grundschulalter, spätem Grundschulalter, kann man ja wirklich auch darüber sprechen, warum Menschen darüber streiten, was gerecht ist und welche Werte dem zugrunde liegen. Ja, also ich habe zum Beispiel auf einer sehr basalen Ebene vor kurzem mit einem meiner Kinder über Verteilungsgerechtigkeit gesprochen und ob es eigentlich gerecht ist, dass manche Menschen Dinge besitzen, also Häuser und Land, das sie geerbt haben aus der Familie und andere hatten halt nicht das Glück, das zu erben und haben deswegen nichts. Und dann hat mein Kind selber so richtig so abgewogen gesagt, naja, eigentlich, wenn das die Eltern oder die Großeltern gekauft haben und das ihren Kindern schenken wollen, das müssen die schon dürfen. Aber andererseits ist es schon auch gemein, wenn dann einer so ein Schloss geerbt hat und einer hatte halt arme Eltern und hat halt in seinem ganzen Leben nicht die Chance, so viel Geld zu verdienen, um so ein Schloss zu kaufen und so. Und dann merkte man richtig, wie so eine ganz große, ne, gesellschaftliche Debatte im Sinne von wie viel Gleichheit und wie viel Ungleichheit verträgt ein gesellschaftliches Miteinander auch, dann auf einmal so ja, in diesem kleinen Gehirn ankam und dann fand ich, habe ich das wirklich sehr gefeiert, dass mein Kind dann wirklich zwischendrin auch so in seinem eigenen Gerechtigkeitsempfinden, das sonst sehr stark und unerschütterlich ist und es weiß immer genau, was richtig und was falsch ist, auf einmal so einen Moment von Unsicherheit formuliert im Sinne von, jetzt weiß ich auch nicht mehr genau, was richtig ist. Man könnte vielleicht die Hälfte vom Schlosspark wegnehmen, so, weißt du? Und das fand ich gut, weil es mir auch gezeigt hat, dass das ist genau die Komplexität, wenn wir über Gerechtigkeit reden. Es gibt nicht immer die eine Antwort. Und selbst unter hochgebildeten JuristInnen, die als Job ja quasi haben, Gerechtigkeit zu finden, gibt es große Unterschiede in ihren Meinungen und Einschätzungen. Gerade zu so Themen wie, wie hoch ist das sozusagen Recht auf Besitz zu gewichten im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Themen wie, ne, Verteilungsgerechtigkeit und so. Und das sind, finde ich, total spannende Themen und ich glaube, es ist allein schon toll, wenn Kinder und Jugendliche diese Erfahrung mal gemacht haben, dass Gerechtigkeit nicht immer so leicht zu determinieren ist, nicht immer so schwarz-weiß ist, dass es da unterschiedliche Antworten geben kann auf komplexe Fragen. Und das lässt sich natürlich dann auf weitere Themen übertragen, ne? Also wir haben in den letzten Wochen hier mit unseren großen Kindern, mit unseren Jugendlichen relativ intensiv über diese Reform des Paragraph 218 und wie sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland geregelt und so diskutiert, weil das ja auch nochmal in den Medien jetzt sehr präsent war durch diese gescheiterte Richterinnenwahl. Und das war interessant, dann eben auch zu merken, Da geht es um Güterabwägungen, da geht es um unterschiedliche Verständnisse von was ist wem gegenüber wie gerecht. Und man kann da zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Und es heißt nicht, dass diejenigen, die zu einer anderen Einschätzung kommen als man selbst, blöd sind oder denen Gerechtigkeit egal ist, sondern die kommen von einer anderen Perspektive so, ne? Und das waren auch interessante Gespräche.
Ja, ich lande nur meistens eher, würde ich sagen, in sowas wie so TikTok-Gerechtigkeitsdiskussionen. Also was ich meine ist so, Kind kommt zu mir mit so einer klaren Schwarz-Weiß-Empörung über Gerechtigkeit und ich bekomme dann immer gefühlt oft die Rolle des einerseits, andererseits Jein, sowohl als auch zwischen Schwarz und Weiß gibt es ganz viele Graustufensagers. Ja. Und ich finde es mega anstrengend, weil man dann sehr assoziativ springt, wenn man dann erstmal irgendwie so anfängt mit, keine Ahnung, je nach Thema, dann landest du plötzlich bei der UNO und dann kommst du, was ist denn die UNO? Okay, musst du schnell noch die UNO erklären, wir würden die UNO reinnehmen. Und ich dann immer in so eine, ich fühle mich da manchmal auch in so einer Erwachsenenecke fast gedrängt zu sagen, ja, aber so einfach ist es jetzt auch nicht, weil wenn wir jetzt einfach nur und auf der anderen Seite sitzt halt jemand und sie oder er und sagt halt, ja, aber wenn es jetzt mit Vergewaltigung nichts, also verstehst du, das ist halt immer viel leichter so mit, und ich meine jetzt wirklich hier nicht konkret irgendwie eins meiner Kinder, sondern einfach nur das, darüber wollte ich reden, dieses, boah, dass man dann da immer so der moralische Erklärbär wird, finde ich furchtbar anstrengend.
Also gerade, um jetzt ein sehr prominentes Beispiel herauszunehmen, dieser Israel-Palästina-Konflikt und alles, was da damit zu tun hat, diese kriegerische Auseinandersetzung, auch noch mit Nachbarstaaten, da erfahren unsere Jugendlichen natürlich dann auch oft ganz viel drüber über TikTok und zwar dann oft in so kurzen, emotionalisierenden Snippets, wo dann auch sozusagen so ein junger Mensch vor seinem Handy sitzt und sagt, es ist doch objektiv klar, dass das falsch ist und das gut und dass das die Bösen sind und das die, ne? Und damit dann konfrontiert zu sein und dann, wie du sagst, so ein bisschen in diese Erwachsenenrolle reingedrängt zu werden, angesichts von Elend und Leid und absolut angemessener Empörungen zu sagen, ja, Moment, aber man muss hier auch differenzieren, das ist schrecklich, aber es gibt da auch folgenden historischen Kontext, oder? Das ist auch total schwer und man begibt sich da auch auf sehr dünnes Eis und man will natürlich auch nicht diese initiale emotionale Reaktion entwerten und sagen, du fühlst das ganz verkehrt, ne? Und gleichzeitig dann auf dieser Metaebene zu sagen, du sollst hier auch emotionalisiert werden. Es soll, dieses Video soll einen bestimmten Effekt auf dich haben. Das soll dich in eine gewisse Weise beeinflussen, dass du das siehst und das nicht siehst oder so. Das ist super schwer. Also, und das gibt's bei ganz vielen anderen Themen auch.
Genau. Und das Lustige war dann für mich auch, dass ich mich erinnere, dass ich mit meinem Vater auch schon in so einer Diskussion steckte, irgendwie ganz klare Weltempörung, ich gehe jetzt da raus zu dieser großen Demo in der Stadt und wir werden alle so, und mein Vater so dieses, nee, ich weiß nicht, ob du da hingehen solltest, weil einerseits und andererseits, und ich mir dachte so, wie jetzt einerseits, andererseits, auf der einen Seite wird gestorben, auf der anderen Seite nicht, ja, so, und dann stehst du irgendwie ein paar Jahrzehnte später selber so und sagst, ja, aber so einerseits und andererseits, man muss schon auch, und so. Ja, also das ist, das sind nicht die Freuden der Elternschaft, sag ich mal. Ja.
Und gleichzeitig ist es wirklich so ein Privileg, solche Gespräche und solche Auseinandersetzungen wirklich führen zu dürfen. Also in wie vielen Familien wurde und wird nie über Gerechtigkeit gesprochen und gilt immer noch so dieses Prinzip, weißt du, Erwachsene sagen, was richtig ist und Kinder haben das zu übernehmen oder die Klappe zu halten. So. Und deswegen denke ich immer auch diese anstrengenden und manchmal unbefriedigenden Diskurse, die wir manchmal so führen, da mit unseren Kindern, sind so wertvoll, weil gerade so ein Thema wie Gerechtigkeit ist so ein empowerndes Thema, allein schon, wenn es benannt werden darf. Und zum Beispiel, du hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, ich weiß auch nicht, ob in unserer Familie immer alles gerecht ist. Wenn sowas Thema sein darf, auch dass Kinder sagen dürfen, wir finden das ungerecht in unserer Familie, dass ihr das und das bestimmt oder so. Oder dass auch durchaus Familien darüber sprechen können, wie ist denn die Verteilungsgerechtigkeit sozusagen zwischen Mama und Papa in unserer Familie? Tragen die beide gleich viel Mental Load? Ja, also diese gedankliche Arbeit, die ja auch Familienleben in vielen Teilen bedeutet, fühlen sich alle in dieser Familie gleichermaßen gesehen und wertgeschätzt? Das ist ja was, das wäre in Familien noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar gewesen, das mit Kindern und Jugendlichen überhaupt zu thematisieren. Und ich sehe da eine ganz große Chance und ein ganz großes Potenzial drin, dass heute dieses Thema Gerechtigkeit in vielen Familien so viel mehr eine Rolle spielt, auch wenn man nicht immer eine perfekte Lösung für alles findet, weil es einfach so krass dafür sensibilisiert, dass es keinen Bereich des Lebens gibt, wo man nicht auf Gerechtigkeit schauen darf und muss. Also ob es um die Berufswelt geht, ob es um das häusliche Umfeld und ne, Care-Arbeit geht oder ob es eben auch um politische, gesellschaftliche Fragen geht. Man darf alles in Frage stellen und man darf Ungerechtigkeiten wahrnehmen und darauf hinweisen und die diskutieren. Und einerseits ist das frustrierend, weil wenn man erstmal anfängt, durch diese Gerechtigkeits-Ungerechtigkeitsbrille zu gucken, dann sieht man auf einmal Ungerechtigkeiten überall, ja, im Bildungssystem und so. Und auf der anderen Seite kann es auch sehr entlastend sein, wenn Kinder und Jugendliche verstehen, was strukturelle Ungerechtigkeiten sind. Weil eine Gesellschaft, die nicht über strukturelle Ungerechtigkeiten spricht, sucht ja immer die Schuld beim Individuum. Ne? Wenn ich als Jugendliche am Schulsystem scheitere und das Gefühl habe, die anderen haben halt einfach mehr gelernt, so, dann individualisiere ich diese Schuld zu 100%. So dieses Ich habe halt versagt. Und wenn ich weiß, das Schulsystem ist strukturell unfassbar ungerecht auf ganz vielen Ebenen und Menschen, die in diesem Schulsystem scheitern, die scheitern an Strukturen, die in den allermeisten Fällen nicht für sie gemacht sind, kann das so viel Entlastung bringen und kann das so viel
so ein Switch,
ja, so viel Perspektivwechsel bringen auf eine positive Art und Weise. Und ich beobachte das immer mehr, dass eben auch Eltern mit teilweise Grundschulkindern darüber sprechen und sagen, dass du in der Schule Schwierigkeiten hast, liegt daran, dass das System nicht so für Kinder wie dich gemacht ist. Und wir müssen jetzt gemeinsam gucken, wie wir das schaffen, ja, in diesem ungerechten System miteinander da durchzukommen. Aber die Eltern sagen weniger, ja, streng dich halt an. So, das ist deine Schuld, wenn du 3 und 4 und 5 schreibst. Und das gibt's auch noch, ganz klar. Aber ich feiere jede Familie, die sich aus solchen, ja, individuellen Schuldzuweisungen für eigentlich strukturelle Probleme befreit und das eben auch sichtbar macht. Und natürlich ist das manchmal auch schmerzlich und vor allem ist es schmerzlich, wenn man auf Ungerechtigkeiten hinweist, die man nicht ändern kann in dem Moment. Aber ja, ich sehe da ganz viel Empowerment drin.
Ich finde es ein sehr schönes Beispiel, weil unsere Kinder halt, für die das Schul- und Bildungssystem einfach natürlich eine sehr dominante Rolle sozusagen hat. Da haben sie, glaube ich, einfach ein, ja, ist ja klar, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Und die Gespräche mit meinen Kindern darüber, was die Schule eigentlich von ihnen will, über die freue ich mich insgeheim immer noch. Mhm. Also zu vermitteln, wir haben dann uns so Hacks überlegt. Also wenn das Schuljahr anfängt, am Anfang viel melden und so ein bisschen mitmachen, weil dann ist im Kopf von der Lehrerin, vom Lehrer so ein kleiner Haken hinter, okay, der, weißt du, so, es ist immer ganz wichtig, in der ersten Ex, wenn es eine Schule ist, wo es Exen gibt, nicht zu verkacken, weil ab dann hast du deine Ruhe für das ganze Schuljahr, so, und einfach so verstehen, guck mal, da läuft so ein System durch, das hat nichts mit objektiver Leistung zu tun, sondern die müssen halt diese Strukturen, die werden halt so durchgezogen und du kannst aber versuchen, da so durchzuschwimmen. Und das hat nicht immer nur mit, genau wie du sagst, mit Leistung, mit Pauken und mit Lernen und mit klug zu tun, sondern einfach auch mit, du musst checken, wie es funktioniert.
Total.
Und trotzdem zeigt es, genau dieses Gespräch natürlich ist auch kontraproduktiv, weil es natürlich in dem Moment zeigt, guck mal, dieses System ist unzulänglich. Und natürlich die Frage danach natürlich ist, ja, warum ist es unzulänglich und warum liefern wir uns quasi diesem Bildungssystem überhaupt aus? So, dann hat man natürlich wieder die große Bildungsdiskussion, klar. Aber man ist miteinander so ein bisschen Rücken an Rücken und nicht mehr so quasi Lautstärkenverstärker des Bildungssystems zu Hause. Und ich finde, das fand ich total schön, ja.
Total. Ja, und ich kenne da ganz ähnliche Gespräche auch mit unseren Kindern. Wir haben ihnen auch schon so manchen Life-Hack da versucht mitzugeben, wie man durch dieses Bildungssystem gut durchkommt. Und gerade mit den älteren Kindern haben wir dann aber manchmal sozusagen auch wieder auf der Metaebene das reflektiert im Sinne von, wie ungerecht ist das bitte, dass manche Kinder, ne, diese Lifehacks von zu Hause mitbekommen und Eltern haben, die dann alle möglichen Ressourcen haben, das und das und das auch abzufedern, was die Schule an Stress ins Familienleben trägt, und andere haben das nicht. So, ja, also eins unserer Kinder, das sich aus verschiedenen Gründen mit der Schule sehr, sehr schwer getan hat, besucht mittlerweile ja eine Privatschule, weißt du, so ganz klassisch, kleine Klassen und moderne Lernmethoden und so. Und das hat uns und diesem Kind wirklich den Hintern gerettet. Und ich bin extrem dankbar drum, dass wir diese Möglichkeit hatten. Und gleichzeitig ist das natürlich die Definition von Bildungsungerechtigkeit, dass dann eine Familie wie wir sich sozusagen aus einem Bildungssystem, das nicht passt, quasi rauskaufen kann und dann für ein paar hundert Euro im Monat die Alternativschule am Start hat, wo dann die Lernbedingungen für das eigene Kind passender sind, und andere Kinder mit den exakt gleichen Lernschwierigkeiten hängen halt in diesem System auf Gedeih und Verderb drin, weil deren Familien finanziell, strukturell, wie auch immer, nicht die Ressourcen haben zu sagen, wir holen das da jetzt raus. Und mir geht es da gar nicht drum, unserem Kind ein schlechtes Gewissen zu machen und zu sagen, du musst jetzt immer die ganze Zeit dankbar sein, sondern es ist eher umgekehrt, dass ich da manchmal mit unserem Kind drüber spreche und sage, das, was wir hier sozusagen auf individueller Ebene gelöst haben, das wäre eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Das müsste nicht an Privilegien geknüpft sind, sondern es müsste normal sein, dass ein Kind, das hier struggelt, da weiter lernen kann, so, oder dass alle Kinder in der und der Weise lernen können, egal, ob sie strugglen oder nicht. Und ich finde es einfach wichtig, Kinder da mit so einem gewissen Privilegienbewusstsein großzuziehen, nicht mit so einer komischen Knute im Sinne von, du musst dich schämen dafür, dass es dir gut geht, sondern einfach ihnen bewusst zu machen, das ist nicht selbstverständlich. Und das hat auch was mit großen gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten zu tun, dass viele Dinge, die für euch normal sind und gut sind und richtig sind, nicht für alle Kinder und alle Jugendlichen normal sind, und dass viele Dinge, die für euch einfach ne, zum Alltag gehören, in Urlaub fahren können, die Schule zu besuchen, die zu einem passt, zu Hause die Begleitung zu bekommen durch die Schule, die so für euch wichtig ist, dass die nicht normal sind, dass es andere Menschen gibt, die das nicht haben, und dass es ganz wichtig ist, dann eben das auf dem Schirm zu haben, nicht in so eine Arroganz zu verfallen, zu denken, alles, was man erreicht hätte, wäre quasi zu 100% der eigene Verdienst, weil ich habe mich ja so angestrengt, sondern man kann sich anstrengen und man kann günstige Startbedingungen haben, und andere Menschen haben weniger günstige Startbedingungen. Und das heißt nicht, dass man einen guten Schulabschluss oder was auch immer nicht würdigen kann, aber er ist immer das Ergebnis sozusagen mehrerer Faktoren, und die individuelle Anstrengung ist nur eine davon, und das Elternhaus und die Unterstützung dieses Elternhauses und andere Faktoren spielen da halt genauso mit rein.
Eine Stufe drunter habe ich es aber schon erlebt, dass wenn die Kinder, die Jugendlichen da so ein gewisses Verständnis von haben, dass das ein System ist und dass das ungerecht ist, dass sie untereinander solidarischer sein können. Mhm. Also ich erkläre halt meine Mitschüler, also nicht jetzt richtig nachhilfemäßig, aber sozusagen dieses, ich gebe dir mein Heft und ich erkläre es dir nochmal und klar kannst du bei mir in Chemie abschreiben und so weiter und so fort. Also das, ich glaube, dass da wirkt das schon so ein bisschen, dass es eben nicht so ist, ja, keine Ahnung, Tim Tom ist halt doof, selber schuld, soll er halt durchfallen, sondern nee, wir sind hier eigentlich alle die, keine Ahnung, 8F, 10G und wir alle gehen da jetzt so zusammen durch. Also ich finde schon, dass man da zumindest so Pflänzchen spüren kann von dem Gefühl, mit etwas mehr Gerechtigkeit könnten wir hier eigentlich alle durchkommen.
Total. Das knüpft auch ein bisschen an das an, was wir vor der Sommerpause in der Großzügigkeitsfolge gesagt haben. Also ich habe manchmal das Gefühl, das Bewusstsein über eigene Privilegien macht an anderer Stelle auch großzügiger, weil sozusagen dieses Bewusstsein zu sagen, mir geht's wirklich, wirklich gut, kann an der anderen Stelle auch bewirken, dieses, ich kann auch gut was abgeben davon, ich kann auch gut was teilen. Das ist so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Weißt du, was ich meine? Und das beobachte ich bei unseren Teenager zum Beispiel auch sehr, sehr stark, dass da oft so ein unausgesprochenes Ausgleichen unterschiedlicher Bedingungen stattfindet. Im Sinne von, man weiß, oder diese oder jene Mitschülerin oder Mitschüler hat folgende Möglichkeiten nicht, also fängt der Freundeskreis, die Gruppe, das irgendwie mit auf, so, ne? Aber ja, auf so eine Weise, dass es ganz ohne Beschämen passiert. Und das ist echt gut. Also wie viele Stunden unsere Teenager teilweise auch sozusagen mit anderen Jugendlichen gelernt haben und quasi so ein bisschen ihre Lifehacks und Lernhacks, die sie quasi mitgekriegt haben, dann wiederum weitergegeben haben an Kinder und Jugendliche aus Familien, wo die das nicht so mitbekommen haben, die kann ich gar nicht zählen. Und das habe ich dann durchaus manchmal erlebt, dass dann Leute zu unseren Teenagern so gesagt haben, ey, ihr lasst euch da voll ausdämmen, lasst euch ja dafür doch bezahlen, das ist Nachhilfe, was ihr da macht. So. Und wo dann wirklich so ein ganz großes Erstaunen war, sondern von, nee, wir helfen unseren Freunden. Und das finde ich total wichtig. Ja, ja, also, genau. Weißt du, dieses Bewusstsein auch zu bewahren, es muss nicht alles eine bezahlte Dienstleistung werden unter Gleichaltrigen. So.
Voll, naja. Da kommt früh genug der Kapitalismus. Ja, stimmt. Okay. Und das würde uns natürlich wieder sehr freuen, wenn ihr uns euren Blick auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit mitteilen würdet, indem ihr uns schreibt an podcast@nora-imlau.de.
Genau, wir sind super gespannt von euch zu hören, weil das Thema so ein großes und so ein vielschichtiges ist. Und wenn ihr irgendwie den ultimativen Lifehack habt, wie man den mit den "das ist so unfair" Situationen umgehen soll, sind wir dankbar. Von euch zu hören.
So ist es. Und damit ist aller Anfang wieder zurück und wir hoffen auf weitere schöne Montage mit euch. Genau. Und das bringt uns zum Sponsor der aktuellen Folge und deswegen folgt jetzt ein bisschen Werbung. Und bald werden die Tage wieder kürzer und die Temperaturen werden wieder kühler, ne? Kennen wir alle. Und dann plötzlich ist die Sommergarderobe so ein bisschen durch. Man braucht schnell noch einen Pulli, außer er ist nachwachsend von Octopulli.
Genau, ja, ja. Also Octopulli unterstützt uns hier im Podcast aller Anfang ja seit der ersten Stunde und wir sind da total dankbar um diese Zusammenarbeit auch, weil wir die Produkte von Octopulli einfach so schätzen. Ich habe das schon oft erzählt, ich erzähle es gerne wieder. Bei uns hat die ganze Familie Octopullis im Schrank. Die gibt es in ganz einfachen, schlichten Designs, ne? Also unsere großen Teenager haben die in einfarbig, schwarz, blau, grün so in ihrem Schrank. Unsere Kinder haben die ganz bunten Varianten mit Drachen drauf und Tieren und allen möglichen wunderbaren Motiven, ganz individuell genäht. Es gibt die Octopulli-Hosen, die mitwachsen, die einen super weichen Bund haben, keine innenliegenden Nähte, ein verstärktes Knie und deswegen schier unkaputtbar sind. Unser jüngstes Kind trägt die Octopulli-Hose jetzt sozusagen den zweiten Sommer durch und die sieht noch aus wie neu. Und wir sind wirklich große Fans dieser Produkte, dieses Unternehmens, dieser hochwertigen Materialien, die dort verarbeitet werden. Und es ist natürlich auch ein total gutes Gefühl, Kleidung zu tragen, die in Deutschland aus biozertifizierten Stoffen genäht wird und nicht irgendwie aus Fernost unter fragwürdigen Bedingungen produziert wird. Das gibt es einem einfach auch ein gutes Gefühl beim Tragen.
Und damit das möglich ist, gibt es ja auch unterschiedliche Preise, je nachdem, was der individuelle Geldbeutel so hergibt. Und mit dem Code Sommer25 ist eure Bestellung darüber hinaus in Deutschland, Österreich und der Schweiz versandkostenfrei. Code, Link und so weiter packen wir euch natürlich wieder in die Shownotes dieser Folge.
Und damit kommen wir schon zu unserem Postfach. Vielen, vielen Dank. Ihr habt uns natürlich auch über die Sommerpause ganz viel geschrieben. Und exemplarisch wollen wir auf jeden Fall eine Nachricht erstmal vorlesen, die uns zu der letzten Folge vor der Pause erreicht hat, zum Thema Schulabsentismus und Verweigerung in Anführungszeichen, die ja oft gar keine Verweigerung ist.
Genau, die kam irgendwie super fix nach Veröffentlichung und sie schrieb: Ich arbeite an einer Förderschule für geistige Entwicklung. Ich hatte die letzten Jahre einen Schüler, der in der Grundschule nicht mehr zur Schule gegangen ist, Ängste und Zwänge entwickelt hat. Der junge, mittlerweile junger Mann im Autismus-Spektrum. Er kam zu uns, ging wieder regelmäßig zur Schule. Auch in Gesprächen war für ihn klar, dass er nicht ins Regelschulsystem zurück will, auch wenn er bei uns unterfordert ist, er leicht einen Realschulabschluss schaffen würde. Bei uns aber konnte er einfach sein. Das fand ich irgendwie schön.
Spannend, ne? Wie dann auch manchmal junge Menschen einfach spüren, wo für sie der richtige Ort ist, auch wenn man vielleicht von außen drauf gucken würde und sagen würde, du gehörst doch woanders hin. So, ne? Du bleibst unter deinen Möglichkeiten, aber es geht eben auch darum, wo man seelisch gesund wachsen kann, wo es einem gut gehen kann. Genau, und auch unsere Faulheitsfolge beschäftigt euch nach wie vor sehr. Ja. Da kriegen wir immer noch viele Nachrichten zu. Und da wollte ich eine Nachricht dir gern vorlesen, Oliver, die uns erreicht hat von Katrin. Sie schreibt, liebe Nora, lieber Oliver, ich möchte mich von Herzen für diese Folge eures Podcasts bedanken. Beim Hören der Folge sind ganz viele Glaubenssätze in mir laut geworden. Zum Beispiel, erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder eine Frau ist für den Zustand der Wohnung verantwortlich und noch viele mehr. Eure Worte haben mich sehr berührt und gleichzeitig spüre ich, wie schwer es mir fällt, diese Glaubenssätze loszuwerden. Ich habe ein schlechtes Gewissen und schäme mich, wenn die Nachbarin spontan zu Besuch ist und mich dabei ertappt, wie ich auf dem Sofa lese, obwohl die Küche noch nicht sauber ist. Die Gedanken sind ganz laut, dass ich mir das Faulsein erst verdienen muss. Eure Folge hat dazu geführt, dass ich mir dieser Glaubenssätze jetzt viel bewusster bin und dass ich sie ganz bewusst nicht an meine Kinder weitergeben möchte. Danke für den Impuls, dass eine Verbindung zum anderen Menschen immer wichtiger ist als eine aufgeräumte Wohnung.
Cool. Ich habe auch noch eine Zuschrift zur Faulheitsfolge für dich. Hallo ihr beiden, ich höre euren Podcast sehr gern, vor allem weil ihr oft nochmal einen so anderen Blickwinkel auf die viel diskutierten Familienthemen aufzeigt und weil es einfach angenehm ist, euch zuzuhören. Dankeschön. Vielen Dank für die Folge zum Thema Faulsein. Meine Tochter wird demnächst 2 und seit sie auf der Welt ist, war ich erst eine Nacht von ihr getrennt. Das Leben mit Kind ist wunderbar, aber auch anstrengend, vor allem seit ich auch wieder in den Job zurückgekehrt bin. Daher klingt für mich ein Wochenende alleine zu Hause manchmal himmlisch. Wir fahren demnächst mal wieder übers Wochenende zu den Schwiegereltern. Dank euch traue ich mich dieses Mal einfach allein zu Hause zu bleiben und mein Mann wird alleine mit unserer Tochter hinfahren. Ich habe immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen dabei, aber ich weiß jetzt, dass es erlaubt und wichtig ist, sich auch mal eine Auszeit zu gönnen. Vielen Dank dafür und ich freue mich auf hoffentlich noch viele weitere Folgen. Liebe Grüße, Hanna.
Ah, wie schön, ja. Also immer gerne, wenn ihr die Erlaubnis braucht, euch rauszuziehen, Dinge mal nicht zu machen. Wir sind eure Leute. Wir bestärken euch gerne in gesunder Selbstfürsorge und wir freuen uns riesig, dass es jetzt nach der Sommerpause hier weitergeht. Es gibt viele weitere spannende Themen, über die wir miteinander sprechen wollen und auch mit euch in Austausch kommen wollen. Und wenn ihr noch Themenwünsche habt, jetzt gerade für diese Zeit nach den Ferien, meldet euch bei uns, schreibt uns eine E-Mail an post@nora-imlau.de, dann nehmen wir eure Wünsche sehr gerne in unsere Themenliste auf. Aber für heute sind wir schon wieder am Ende angekommen, ne?
Ganz genau. Deswegen würde ich sagen, Dankeschön und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.